falsch verbunden. Das kommt immer wieder einmal vor. Du willst jemanden anrufen, doch am anderen Ende ist eine ganz andere Person falsch verbunden. Eine falsche Anrufverbindung ist meistens noch nicht so schlimm. Aber es gibt schlimmere Formen der falschen Verbindung. Ich las diese Tage von einem Fall in Amerika, tatsächlich passiert, eine Frau hörte ihren Anrufbeantworter ab. Es hatte sich jemand verwählt, falsch verbunden, doch sie erkannte die Stimme dieser Person, die sich verwählt hat. Und interessanterweise auch dieser Anrufer, er erkannte anhand der Stimme von der Bandansage auf dem Anrufbeantworter, erkannte er auch sie wieder. Vor 15 Jahren waren nämlich diese Frau und der Mann ein Paar. Doch dann hat er sie für eine andere Frau verlassen. Und seither haben sie nichts mehr voneinander gehört, bis der Mann eben versehentlich bei ihr anrief, ohne zu wissen, dass es ihre Nummer ist. Falsch verbunden. Doch, wie gesagt, er erkannte ihre Stimme und sie erkannte seine. Doch, sie haben sich getroffen. Sie haben zurückgerufen, haben ein Treffen vereinbart. Sie gingen eine Affäre ein. Doch sie sind beide verheiratet gewesen. Er hatte 3 Kinder und sie 4. Und aus der falschen Telefonverbindung entstand eine viel fatalere Verbindung. Eine unzüchtige, eine sündige, eine zerstörerische Verbindung, die 2 komplette Familien völlig zerrüttet hat. Nun, in unserem Predigtext heute Morgen geht es auch um das Thema falsch verbunden. Falsch verbunden und das nicht im Sinne eines Anrufes, sondern eben in einem viel fataleren Sinne. Und hier lesen wir in 1. Mose Kapitel 6 die ersten 8 Verse. 1. Mose Kapitel 6 ab Vers 1. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes die Töchter der Menschen, dass sie gut waren. Und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und er bekümmerte ihn in seinem Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Dieser Abschnitt ist tatsächlich nicht ganz einfach auszulegen und Christen haben in der Geschichte tatsächlich sehr unterschiedlich verstanden, was hier gerade in den ersten Versen gemeint ist. Und darum werden wir uns auch heute hauptsächlich mit dem ersten Teil beschäftigen, den ersten Versen und dann, so Gott will, nächste Woche noch einmal die anderen Aspekte auch dieses Textes angehen. Wir stellen 3 Fragen zu diesem Text, zu diesem Predigttext, dem wir die Überschrift geben, falsch verbunden. Die erste Frage ist, wer hat sich hier verbunden? Wer hat sich verbunden? Es gibt im Wesentlichen 3 verschiedene Hauptansichten, was für Verbindungen hier gemeint sind, wenn es heißt, dass die Söhne Gottes die Töchter der Menschen nahmen. Und alle 3 Interpretationen finden wir bereits im ersten Jahrhundert nach Christus mehr oder weniger stark vertreten. Zum einen, diese Verbindung sind Engel mit Menschen. Bei der Bezeichnung Söhne Gottes und Töchter der Menschen ist ja offensichtlich ein Kontrast aufgezeigt, ein Unterschied. Was ist damit gemeint? Nun, in Hiob 1 und Hiob 2 werden Engel Söhne Gottes genannt. Natürlich nicht, weil sie von Gott gezeugt wurden, sie sind auch Schöpfungen, doch sie gehören zu Gottes Hofstaat und sie sind heilig. Und beziehungsweise sind sie auch Boten Gottes und in ihrem Dienst repräsentieren sie Gott. Darum werden sie dann in Hiob Söhne Gottes genannt. Und daher verstehen einige die Gottes Söhne als Bezeichnung für Geistwesen, für Engel. Das würde dann auch diesen Kontrast erklären zwischen den Menschentöchtern und den Gottessöhnen. Also, dass die Engel sich mit Menschen verbunden haben. Und die Riesen, von denen wir dann in Vers 4 lesen, das hebräische Wort, das hier steht, ist Nephilim. Manchmal, in manchen Übersetzungen wird es auch einfach als Nephilim geschrieben. Also diese Übersetzung ist nämlich auch etwas schwierig. Sie ist laut dieser Interpretation dann so zu verstehen, dass es eine Art Mischwesen sind, die aus dieser Verbindung zwischen den Engeln und den Menschen hervorkamen. Es gibt dann manche Dinge, die scheinbar das fürsprechen. Im ersten Petrusbrief ist von Geistern im Gefängnis die Rede aus dieser Zeit Noahs. Und im zweiten Petrusbrief und auch im Judasbrief wird von Sünden der Engel gesprochen. Und unser Predigtext, er könnte diese passende Erklärung für diese Sünden sein. Es gibt auch noch eine Reihe von Schriften, die diese Ansicht zu bekräftigen scheinen. In den apokryphen Büchern, gerade so um die Zeitenwende, zum Beispiel das äthiopische Henoch-Buch, da wird über mehrere Kapitel lang und breit erklärt, wie die Anführer der Engel auf die Erde kamen, um mit den Frauen der Menschen zu verkehren und mit ihnen riesige Dämonen zeugten. Und dieses Buch wurde von vielen Juden und auch Christen in den ersten Jahrhunderten gelesen und prägte auch das Verständnis vieler Kirchenväter. Eine weitere Ansicht ist, dass es hier um Könige mit Haremsfrauen geht. Die traditionelle rabbinische, jüdische Auslegung ist, dass die Söhne Gottes Könige oder Herrscher sind. Denn nicht nur Engel, sondern auch Könige werden Söhne Gottes genannt. Vielleicht erinnert ihr euch an Psalm 82, da sagt Gott zu den Herrschern: Ich sage zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle, doch wie ein Mensch werdet ihr sterben. Und hier geht es eben gerade darum, das sind die Richter, das sind die Herrscher. Und Jesus erklärt in Johannes 10, dass diese Richter Gottessöhne genannt werden, weil sie von Gott beauftragt wurden. Das Wort Gottes ist an sie ergangen und deswegen werden sie Söhne Gottes genannt. Nach dieser Auslegung sind die Töchter der Menschen niedrig gestellte Frauen, also irgendwelche Sklavinnen oder irgendwelche Frauen aus sozial niedrigeren Schichten, die in großen Harems, in großen Gruppen dann den Königen Kinder zeugen mussten, wie man das ja in manchen orientalischen Könighäusern kannte, damit dann die Dynastien und die Gewaltherrschaft dieser Könige ausgebaut werden konnte. Und im Kontext von 1. Mose finden wir in Lamech, so aus der Familie Kain, so ein Prototyp. Ja? Er hat mehrere Frauen genommen, er war völlig ein Gewalttätiger, ein grausamer Mann. Und so kann man es verstehen, dass hier Gottes Söhne und Töchter der Menschen verstanden wird als so eine Verbindung zwischen Königen und Haremsfrauen. Eine dritte Auslegung versteht in den Söhnen Gottes die gläubigen Männer aus der Familie Seth und in den Töchtern der Menschen ungläubige Frauen aus der Familie Kains oder überhaupt ungläubige Frauen. Es geht hier also um die Unterscheidung zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Diese Auslegung hat sich in der Kirchengeschichte am meisten durchgesetzt. Der Kontrast zwischen den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen ist demnach nicht eine unterschiedliche Spezies, also Engel und Menschen, auch kein unterschiedlicher sozialer Status, Könige und Haremsfrauen, sondern eine unterschiedliche geistliche Haltung, eine unterschiedliche innere Haltung. Und ich bin davon überzeugt, dass diese dritte Auslegung am plausibelsten ist. Denn es ist die einzige Erklärung, die wirklich in den Kontext passt und auch gesamtbiblisch Sinn macht. Nun, es gibt eine ganze Reihe von Argumenten, die wir hier für und wider diese einzelnen Positionen angeben könnten. Und damit möchte ich euch auch nicht zu lange ermüden, aber ich denke, es ist auch eine hilfreiche Sache, einfach was das Verständnis von Bibeltext angeht, zumindest ein paar Dinge, ein paar Hinweise zu betrachten, die eben einen so schwierigen Text, und da sind sich alle Ausleger einig, dieser Text ist nicht ganz einfach zu verstehen, und da gibt es manche Dinge, die man erstmal ein bisschen dran knabbern muss. Aber wir wollen noch einmal ein paar Argumente anschauen und dann zu dem eigentlichen Thema kommen heute Morgen, nämlich worum dieser Text geht, was dieser Text auch uns heute zu sagen hat. Obwohl der Begriff Söhne Gottes an sich durch die ersten beiden Auslegungen logisch erklärt werden kann, also es gibt Fälle, wo eben Engel und auch Könige Söhne Gottes genannt werden, bringt vor allem die Engeltheorie mehr Schwierigkeiten als Lösungen für dieses Verständnis. Und zwei wichtige Prinzipien der Auslegung sprechen deutlich für die Interpretation von gläubigen Männern aus der Familie Seths mit ungläubigen Frauen. Zwei Prinzipien der Auslegung, das ist vielleicht eine nützliche Sache. Das eine Prinzip heißt Kontext, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Kontext, eines der wichtigsten Auslegungsprinzipien. In 1. Mose wird seit dem Sündenfall eine deutliche Unterscheidung beschrieben, nämlich 1. Mose 3, Vers 15, in dem Gericht Gottes an den Menschen, an die Schlange, da heißt es, dass Gott eine Unterscheidung zwischen der geistlichen Nachkommenschaft des Teufels, der Schlange, macht, nämlich die zwischen den Gottlosen, und der geistlichen Nachkommenschaft Evas, das sind die Gläubigen. Hier sehen wir eine Trennung, die Gott macht. Ich werde Feindschaft setzen, sagt er, zwischen deinen Nachkommen, sagt er zu dem Teufel, und zu ihren Nachkommen. In Kapitel 4 nimmt diese Unterscheidung Gestalt an. Kain gehört zu der Nachkommenschaft des Teufels, Abel gehört zu der Nachkommenschaft des Glaubens. Hier geht es um geistliche Nachkommenschaft, um das, was das geistliche Leben, das Herz bestimmt. Ja? Kain ermordet nämlich seinen Bruder. Und er geht fort von dem Angesicht Gottes unter einem Fluch. Und sein Familienstammbaum offenbart den moralischen Verfall. Da hören wir eben von diesem Lamech, der auch ein Mörder ist. Und dagegen besteht ein großer Kontrast zu der Familie Seth, noch am Ende von Kapitel 4. Denn dort wird der Name des Herrn angerufen. Und Kapitel 5 beginnt dann mit einer bemerkenswerten Erinnerung. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Und daraufhin folgt dann der Familienstammbaum Seths. Und es betont den frommen Henoch, der mit Gott wandelte. Und es endet eben mit dem gerechten Noah. Wir müssen uns also einmal den Kontext vor Augen führen. Direkt nach Kapitel 5 kommt nun hier unser Predigttext. In all diesen Kapiteln ist keine Rede von Engeln. In all diesen Kapiteln ist keine Rede von Königen, sondern von den Söhnen und Töchtern der Menschen generell. In Kapitel 5 heißt es immer wieder, und er zeugte Söhne und Töchter. Und diese werden dann unterschieden in Gottlose und Gläubige. Kain, der ein gottloses Leben führt und eine gottlose Familienstammbaum hat, und Seth, der Gottes Namen anruft. Und wir sehen hier eine Segenslinie, die sich durch seinen Stammbaum zieht. In den Versen direkt danach, nach unserem Predigtext, folgt hier die Gerichtsandrohung Gottes. Und auch das ist ein interessanter Hinweis. Also nicht nur das, was vor unserem Text kommt, sondern auch, was direkt nach diesen Versen mit den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen vorkommt. Es geht nämlich darum, Gott kündigt das Gericht an, und wer wird gerichtet? Nur Menschen. Gott sieht die Bosheit der Menschen, er beschließt, den Menschen auszulöschen. Hier ist keine Rede von Engeln oder sonst etwas. Und wenn die Gottessöhne gefallene Engel, Dämonen wären, dann sollte man doch erwarten, dass es im Gericht Gottes erwähnt wird, genauso wie auch der Teufel, die Schlange, als erstes gerichtet wurde im Garten Eden. Vor allem, weil die Gottessöhne deutlich die Aktiveren sind. Offensichtlich geht es von den Gottessöhnen aus, dieses Unrecht, diese falsche Verbindung. Sie sind die Initiatoren. Und auch, das gehört ja auch zum Kontext, die Riesen, diese Nephilim, sie können gar nicht die Folge der Verbindungen sein, also die Kinder oder irgendwelche Mischwesen. Denn in Vers 4 heißt es ausdrücklich, dass es sie schon vorher gab. Ja, hier heißt es, in den Tagen waren die Riesen, die Nephilim, auf der Erde, und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Also es geht hier gerade um eine andere Gruppe. Die Kinder sind dann die Helden der Vorzeit, aber nicht gleichzusetzen mit den Riesen oder diesen Nephilim. Das andere Prinzip der Schriftauslegung, was wir betrachten wollen, ist das Prinzip Schriftlehre. Es wird auch manchmal mit diesem lateinischen Begriff Analogia Fidei genannt. Also, was ist eigentlich die Lehre in der ganzen Schrift? Und hier geht es zum Beispiel um die Engellehre. Was sagt überhaupt die Bibel über Engel? Nun, Mose berichtet uns eine interessante Sache, nämlich, dass die Söhne Gottes von den Töchtern der Menschen sich zu Frauen nahmen. Ist euch das aufgefallen? Sie nahmen sich zu Frauen. Hier geht es tatsächlich um die Ehe. Mit dieser Formulierung wird immer in der Bibel eine Ehe beschrieben. Niemals nur eine einmalige sexuelle Verbindung. Jesus sagt aber, in Lukas 20 zum Beispiel, hatten wir jetzt gerade im Bibelleseplan, Lukas 20 ab Vers 34, die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet. Die aber, die für würdig gehalten werden, jener Welt teilhaftig zu sein, also dem Himmelreich, und der Auferstehung aus den Toten, sie heiraten nicht, noch werden sie verheiratet, denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Also Jesus lehrt hier, die Engel heiraten nicht. Und genauso werden auch die Gläubigen, die in den Himmel kommen, sie werden nicht heiraten und nicht verheiratet werden. Und interessanterweise in diesem Zusammenhang nennt Gott die gläubigen Menschen Söhne Gottes. Nennt Jesus die gläubigen Menschen Söhne Gottes und nicht die Engel. Aber es widerspricht sozusagen, dass die Frauennamen widerspricht der Lehre über die Engel in anderen Stellen der Bibel. Auch die scheinbaren Belegstellen in Petrus und Judasbrief, sie nennen nicht die konkreten Sünden der Engel, also dass sie sich vermischt haben mit Menschen, sondern diese Vermischungstheorie, sie muss erst hineingelesen werden. Petrus und Judas, die sprechen nur von einer Übertretung, einer Sünde generell. Und diese Stellen lassen sich sinnvoller anders verstehen. Satan und die Dämonen, sie können auch nichts Neues schaffen. Tatsächlich ist es eine absolut unbiblische Vorstellung, wenn die Dämonen ohne oder gegen Gott neue Lebensformen schaffen könnten. Also solche Mischwesen. Es würde bedeuten, sie würden Leben schaffen ohne den Gott des Lebens. Und das ist eine magische Vorstellung, die viel eher aus der Mythologie der Griechen und der Römer kommt. Ja, wir kennen diese Vorstellung von Herkules, der irgendwie so ein Halbgott ist, weil sich Götter mit Menschen verbunden haben. Es ist eine zutiefst heidnische Vorstellung, die wir in der Bibel nicht finden. Sogar ein Befürworter dieser Engeltheorie, er meint, den wahren Sinn versteht der Gelehrte nur aus der Vergleichung dieser Erzählung mit den Sagen anderer alter Völker. Und das ist ein bisschen verdächtig, wenn man sowas sagen muss. Nun, auch das Henoch-Buch ist kein besonders guter Beleg. Die apokryphen Bücher sind ganz stark vom griechischen Denken beeinflusst. Wir hatten das neulich in einer Lehrstunde, was in dieser Zeit dieser Hellenismus auch so beeinflusst hat. Und im Henoch-Buch, da gibt es alles Mögliche für Vorstellungen, die völlig unbiblisch sind. Hier betet Noah zum Beispiel zu dem Henoch und bittet halt um Beistand. Und Henoch selbst ist so eine Art Botschafter, er ist selbst wie so ein Engel irgendwie, der fungiert, der immer zwischen den Welten hinreist, zwischen der Unterwelt und dieser Welt und dem Himmelreich. Und laut dem Henoch-Buch sind diese Mischwesen, die Nephilim, die da entstehen, 3000 Ellen groß, das heißt 1,5 Kilometer. Also das muss man sich ein bisschen vorstellen, um auch das Henoch-Buch bewerten zu können, wie aussagekräftig das ist. Goliath, der war 6 Ellen groß und eine Spanne. Also ja. Auch wenn die Familie Seths nicht ausdrücklich Söhne Gottes genannt werden, finden wir in der Schrift sehr deutlich, und auch das gehört zu dem gesamtbiblischen Lehre, finden wir in der Schrift sehr deutlich, dass diejenigen, die Gott für seinen Heilsplan erwählt, als Söhne Gottes bezeichnet werden. Israel ist mein erstgeborener Sohn, sagt Gott in 2. Mose 4, als er Mose zu dem Pharao schickt. Oder in Johannes 8 streiten die Juden mit Jesus darüber, wessen Nachkommen sie sind. Erst sagen sie, wir sind Abrahams Nachkommen. Und Jesus erklärt deutlich, dass es nicht allein um die Gene geht bei Nachkommenschaft, sondern um die Ähnlichkeit, um die geistliche Verbindung. Sie sind nicht Abrahams Kinder, sagt Jesus, weil sie nicht glauben, wie Abraham es tat. Und dann sagen sie, wir haben einen Vater, Gott. Und Jesus erklärt, nein, von Gott bin ich gekommen. Und wenn Gott euer Vater wäre, dann würdet ihr mich lieben. Aber ihr habt den Teufel zum Vater. Und darum hasst ihr mich. Und seinen Willen tut ihr. Ihr seid dem Teufel ähnlich und nicht Gott. Seht ihr, dieses Konzept von Sohnschaft finden wir in der ganzen Bibel. Es ist überall zu finden. Und wir haben sogar heute in der Offenbarung davon gelesen. Er wird mir Sohn sein. Es geht hier nicht um natürliche Zeugung, sondern es geht hier tatsächlich um Ähnlichkeit, um Verbindung. Die Gläubigen aus der Familie Seths werden als Söhne Gottes genannt, weil Gott durch die Linie Seths das Heil in Jesus Christus bestimmt hat. Der durch die Nachkommenschaft Seths und Noahs und Abrahams und Davids letztendlich Mensch wurde und für alle Gläubigen aus allen Nationen, aus allen Zeiten für unsere Sünden starb am Kreuz. Und durch ihn, den einzig wahren, wesenhaften Sohn Gottes, dürfen alle Gläubigen Söhne und Kinder Gottes genannt werden. Wegen Jesus, dem eingeborenen Sohn Gottes, der tatsächlich wesenhaft Sohn Gottes ist, dürfen alle, die an ihn glauben, in die Stellung von Kindern Gottes, von Söhnen Gottes kommen. Und das finden wir tatsächlich dann ausgebreitet in der ganzen Bibel. Und wir dürfen durch den Glauben nicht nur Kinder Gottes genannt werden, sondern auch darin wachsen, Gott dem Vater ähnlicher zu werden. Das Bild Gottes wird erneuert im Glauben, sagt uns die Schrift. Und das passt sehr, sehr gut auch dann in diesen Kontext, wo in 1. Mose 5 gerade mit dieser Ähnlichkeit Gottes bei der Schöpfung von Adam dieses Kapitel überhaupt losgeht und eben dann aufgezeigt wird, durch die Linie Seths soll diese Ähnlichkeit, soll diese Gottessohnschaft erhalten bleiben. Auch in Lukas 3 bei dem Stammbaum, da wird sogar mehr oder weniger betont, Adam war ein Sohn Gottes. Ja, dass diese Gottesebenbildlichkeit etwas mit Sohnschaft zu tun haben sollte. Er ist wie ein Sohn angenommen. Und das ist die wunderbare Lehre der Adoption. Gott nimmt Sünder als seine Kinder an. Und er verfolgt mit ihnen seinen Plan des Heils, der Rettung. Die ersten Spuren finden wir schon im Alten Testament und dann völlig geoffenbart in Jesus Christus. Diese Auslegung, sie passt auch am besten mit dem oft wiederholten Aufruf Gottes in der Schrift, dass die Gläubigen sich eben nicht vermischen sollen mit den Götzendienern und Ungläubigen. Und das hat etwas mit dieser Kindschaft zu tun. Mit der Engeltheorie hätte dieses Ereignis im Grunde keine Bedeutung, weder für das Volk Israel damals noch für uns heute. Ja, also achtet darauf, dass ihr euch nicht mit Engeln einlasst oder sowas. Es geht aber, Mose schreibt das als Warnung und als ernsthafte Belehrung, damit wir heute, genauso wie das Volk damals, aufpassen, dass wir nicht fallen. Und wir können in der gleichen Weise fallen wie die Söhne Gottes damals. Also, die Gläubigen, die anfingen, den Namen Gottes anzurufen, wie wir es am Ende von Kapitel 4 finden, sie wurden auch mit dem Namen Gottes gerufen. Sie werden Söhne Gottes genannt. Und ihnen galt die Verheißung der Rettung in Christus. Gott hatte verheißen, ich werde einen Retter senden, der dem Fluch der Sünde und des Teufels ein Ende bereitet. Und sie sollen im Glauben das Bild Gottes in dieser Welt wieder aufzeigen. Diese Gottesebenbildlichkeit soll durch den Glauben wieder sichtbar werden, erkennbar werden. Doch diese Gläubigen, sie heirateten nun Frauen, die sie nicht heiraten sollten. Sie verbanden sich mit Frauen, mit denen sie sich nicht verbinden sollten. Und warum sie das getan haben und warum das so schlimm war, das wollen wir nun betrachten. In der zweiten Frage, warum haben sie sich verbunden? Wieso nahmen sich die gläubigen Männer von der Linie seht, ungläubige Frauen. Wie kamen die darauf? Gab es in ihrer Familie keine Frauen mehr? Wäre doch möglich. Oder nahmen sie die verzweifelten Frauen auf, die aus dem Gebiet Kains geflohen sind? Nahmen sie auf aus Barmherzigkeit? Waren es vielleicht wirtschaftliche Gründe? Die Kainiten waren ja industriell sehr fortschrittlich. Ging es um Handel? Ging es um Kultur? Warum nahmen denn die Gottessöhne Töchter der Menschen. Warum haben sich Gläubige mit Ungläubigen verbunden? Unser Bibeltext lässt uns nicht spekulieren und raten. Nein, er ist sehr deutlich und damit auch betreffend und beschämend direkt. Wir könnten uns so viele gute Gründe ausdenken, aber der Bibeltext, der ist viel zu deutlich. Er sagt uns, es geschah, als die Menschen begannen sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbunds und ihren Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut oder schön waren und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Was ist der Grund? Sie sahen, dass sie schön waren. Äußerliche Attraktivität, darum geht es. Sie wollten. Sie wollten das, was sie schön fanden. So oberflächlich die ganze Begründung. Die Gläubigen, diejenigen, die Gott kannten, die mit Gott wandelten, die Gott anbeteten, sie sehen die Schönheit der Frauen, sie sind hin und weg und der einzige Plan, der in ihren Kopf gerät, dieser einzige Gedanke, der ihren ganzen Kopf erfüllt ist, die muss ich haben, die will ich haben, ich muss heiraten. Das einzige Kriterium ihrer Wahl ist der äußere Reiz. Oh, die sieht schön aus. Sie schauten den Frauen nach. Und schon war ihr Beschluss gefasst. Die will ich haben. Und darum haben sich die Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen verbunden. Und übrigens gibt es eine sehr auffällige Parallele. Sie sahen, sie beurteilten als gut und sie nahmen. Erinnert euch das an etwas? In 1. Mose 3, Vers 6 heißt es, und die Frau Eva sah, dass der Baum gut zur Speise war und sie nahm von seiner Frucht und aß. Genau die gleichen Wörter. Will uns Mose hier auf etwas hinweisen? Ich glaube schon. Es ist die gleiche Quelle. Sünde im Herzen, Lust der Augen, Hochmut des Herzens. Die muss ich haben. Mein Wille über dem Willen Gottes. Meine Begierde über das Wort Gottes. Gott gefällt es nicht, aber mir gefällt es. Gott hat es verworfen, aber ich will sie haben. So sieht es aus. Oh, die sieht gut aus. Die muss ich mir nehmen. Und sie haben es genauso bereut, wie Eva das Essen der verbotenen Frucht bereute. Äußerliche Reiz, das einzige Kriterium. William Secker, ein englischer Geistlicher, ein Puritaner, er schreibt, wähle nicht aufgrund der Schönheit, wähle nicht aufgrund von Reichtum und wähle nicht aufgrund von Ansehen, denn derjenige, der um der Schönheit willen wählt, der kauft nur ein Bild. Und derjenige, der um des Reichtums willen wählt, der macht bloß ein Geschäft. Und derjenige, der um des Ansehens willen wählt, der buhlt um eine ganze Menschenmenge. Und er fügt noch ein passendes Wort hinzu. Wenn der Leib einer Frau mehr Schönheit besitzt, als ihre Seele Frömmigkeit hat, ist es wie Gift in einem Schokoladenmantel. Die Sünde der Gläubigen, die nach Gott benannt waren, die Söhne Gottes hießen, sie war schlicht und ergreifend, dass sie allein aufgrund ihrer eigenen Begierde äußerer Schönheit gottlose, ungläubige Frauen heirateten und nicht danach fragten, was Gott gefällt. Nun drittens, was war so schlimm an diesen Verbindungen? Was war so schlimm daran? Vielleicht denkt ihr, wow, damals dachten sie sogar noch ans Heiraten und ans Kinderkriegen, nicht nur an das eine. Und wir können sehen, wie der moralische Verfall auch unserer Zeit ist. Doch für Gott ist es offensichtlich ein großes Problem. Von Kapitel 6 bis 9, also den nächsten Kapitel, den nächsten großen Abschnitt, lesen wir von dem großen Gericht Gottes. Ja, wir haben gelesen, Gott sieht die Bosheit der Menschen, die Sünde, und er beschließt, zu vernichten, auszulöschen. Er richtet mit einer großen Überschwemmung die ganze Erde. Er rottet das Leben aus, mit Ausnahme der Insassen der Arche Noah. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, das, was uns Mose hier beschreibt, wird als die Hauptursache für das weltweite Gericht beschrieben. Könnt ihr euch das vorstellen? Weil die Gläubigen sich mit den Ungläubigen vermischten, bringt Gott das große Gericht? Verstehst du, wie ernst Gott es nimmt? Warum ist es so schlimm? Warum sind diese Ehen in Gottes Augen falsch verbunden? Nun, es hat damit zu tun, wie existenziell wichtig der Glaube ist und wie verderblich und unrein die Sünde. Darum geht es. Darum geht es. Und das sollen wir begreifen. Glaube ist nicht nur ein Hobby, eine Freizeitbeschäftigung, eine bestimmte Vorliebe, ein eigener Lebensstil. Glaube bedeutet Leben in der Bibel. Es gibt kein Leben außer im Glauben an den Gott des Lebens, an den Schöpfer des Lebens. Allein die Verbindung mit Gott ist wahres Leben. Gott zu kennen. Und es ist etwas höchst Kostbares, ein Sohn Gottes genannt zu werden. Das bedeutet nämlich, hier hat jemand eine lebendige, eine friedliche Beziehung mit Gott. Gott ist Vater und nicht mehr Feind. Das ist das Wertvollste in diesem ganzen Leben. Wertvoller als alles Aussehen, wertvoller als alles Reichtum, wertvoller als alles Ansehen, als alles in dieser Welt. Bist du ein Kind Gottes? Kennst du Gott als einen liebenden Vater? Bist du mit ihm verbunden? Darum geht es in diesem Leben. Und das macht einen Unterschied in diesem Leben, aber es macht einen gewaltigen und drastischen Unterschied, vor allem im ewigen Leben. Wer in diesem Leben nach Gottes Namen genannt ist, dem schenkt Gott ewiges Leben in Herrlichkeit. Warum? Weil Jesus Christus, der einzigartige Sohn Gottes, für alle Gotteskinder die Strafe für die Sünden auf sich genommen hat. Und durch den Glauben an den Sohn Gottes sind wir in diesem Leben Kinder Gottes und werden in der Ewigkeit alle Vorzüge, ja all die Herrlichkeit der Kinder Gottes genießen dürfen, wenn wir beim Vater sind. Es macht einen gewaltigen Unterschied. Es ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Doch diejenigen, die nicht glauben, die selbstzufrieden und im Vertrauen auf ihre eigene Kraft ihr Leben führen, die nicht nach Gott fragen, die nicht auf sein Wort hören, die nicht auf seine Rettung aus der Schuld hoffen, auf eben diesen Retter, der versprochen ist, der dem Fluch der Sünde ein Ende bereitet, der für uns gestorben ist und für uns auferstanden ist und uns allein Frieden schenken kann, wer nicht auf ihn hofft, der wird in Ewigkeit verloren sein. Die Bibel nennt es, wir haben es gelesen, den zweiten oder den ewigen Tod. Das heißt ewige Qual ohne die Güte und Freundlichkeit Gottes. Es geht um nicht weniger als um Leben und Tod. Und wenn ein Gläubiger die Realität dieser Gotteskindschaft, die Gnade der Vergebung, die Hoffnung der Herrlichkeit, dieses Wunder der Verbindung mit Gott so gering achtet, wenn ein Gläubiger das alles, was Gott ihm schenkt, so gering achtet, dass er kein Problem darin sieht, sich mit jemandem auf engste Weise zu verbinden, der ein Feind Gottes ist, getrennt von all dem Leben aus Gott, der nichts annimmt, was von dem Geist Gottes kommt, dem das Wort vom Kreuz primitiv ist, ja, dumm klingt, eine Torheit. Der beweist doch damit, dass er, wie wenig er erkannt hat und wie fahrlässig er mit dem kostbarsten Schatz dieser Zeit umgeht. Versteht ihr, worum es hier geht? Ja, wir glauben an die Souveränität Gottes. Aber Gott hat Mittel bestimmt, die den Glauben und das Leben mit Gott fördern und stärken. Und genauso gibt es Hindernisse, die den Glauben schwächen, den Geist dämpfen und von denen Gott, vor denen Gott ganz eindringlich warnt. Gottlosigkeit und Sünde, sie verbreitet sich so wie die Unreinheit im Alten Testament. Gottlosigkeit und Sünde verbreitet sich von allein. Es braucht keine Hilfe. Aber Frömmigkeit und Heiligung braucht Arbeit und Achtsamkeit. Das ganze Alte Testament ist voll von Warnungen an das Volk Israel des Alten Bundes, sich nicht mit Ungläubigen einzulassen und zu verheiraten. Das ganze, ich könnte hunderte von Stellen aufzeigen. Zum Beispiel 2. Mose 34, Vers 14. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbeten, niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt, denn dann könnte man dich einladen und du könntest, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, von ihren Schlachtopfer essen und du könntest von ihren Töchtern für deine Söhne Frauen nehmen. Und wenn dann ihre Töchter ihren Göttern nachhuren, könnten sie deine Söhne dazu verführen, ihren Göttern nachzuhuren. Ist es nicht interessant? Gott sagt nicht, ja, nehmt ruhig mal von den Töchtern, ihr könnt sie bekehren, dann können sie mit zum Tempel kommen. Dann ist es eine evangelistische Methode. Nein, genau das Gegenteil ist viel, viel wahrscheinlicher. Die Töchter werden euch, eure Söhne dahin führen, dass sie Hurerei treiben, dass sie anderen Göttern nachlaufen. Das ist die Realität der Sünde. Und dann ganz zeitlich am Ende des Alten Testaments, nach dem Exil, warnen Esra und Nehemia. Was war ihr großes Problem? Das Volk Israel hat sich mit Ungläubigen vermischt. Maleachi, der letzte Prophet im Alten Testament, hört einmal, was er sagt in Kapitel 2, Vers 10. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos aneinander, um den Bund unserer Väter zu entweihen? Juda hat treulos gehandelt und ein Greuel ist es in Israel und in Jerusalem verübt worden, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt, und hat die Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet. Dem Mann, der das tut, wird der Herr alles ausrotten, was lebt, und antwortet aus den Zelten Jakobs. Es ist ein Greuel vor den Herrn. Und hier geht es nicht um Diskriminierung anderer Völker. Es geht um die Realität, um den Wert von Glauben. Und es geht um die Realität und die Schwerkraft von Sünde, von Versuchung. Die Sünde ist wie die Schwerkraft, wie das Gesetz der Schwerkraft. Es zieht niemals zum Himmel. Es zieht niemals nach oben. Wenn ich irgendwas fallen lasse, wo fällt es hin? Es fällt auf den Boden. Gesetz der Schwerkraft. Nun, welcher Bergsteiger kettet sich am Fuß des Berges an ein schweres Gewicht, das ihn dann nach unten zieht, um auf den Gipfel zu steigen? Christ, wenn du dich nach himmlischer Gemeinschaft sehnst, wenn du danach trachtest, nach dem, was oben ist, wo Christus ist, wenn du weißt, du musst dieses Leben führen, damit du, wie wir es in Offenbarung gelesen haben, in die Herrlichkeit kommst und die richtigen Prioritäten setzen und einen im Glauben überwinden, dann kette dich nicht an das, was dich hindert. Sieh zu, woran du dich bindest in diesem Leben. Richard Baxter, auch ein bekannter Puritaner, sagt, wenn du eine ungläubige Person heiratest, dann hast du entweder keine Sehnsucht nach einem geistlichen Leben, oder du musst erkennen, dass du keine weisere Entscheidung getroffen hast, als wenn du Wasser ausgewählt hättest, um ein Feuer anzuzünden, oder ein Bett aus Schnee bestimmt hättest, um dich warm zu halten. Es ist töricht. Jesus sagt in Matthäus 19, Vers 6, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Aber die Bibel macht eben auch deutlich, der Mensch soll nicht zusammenfügen, was Gott geschieden hat. Achte deine Seele und den Glauben nicht so gering und wertlos, dass du um einiger vergänglicher Freuden oder Vorteile willen dein Glaubensleben so in Gefahr bringst. Davor warnt unser Bibeltext. Nun, ich möchte einige Anwendungen geben, Einmal, und das ist vielleicht das Offensichtlichste, heirate nur im Herrn. Wenn du noch nicht verheiratet bist, dann nimm das dir zu Herzen. Heirate nur im Herrn. Wir finden das in 1. Korinther 7, aber auch 2. Korinther 6, Vers 14. Geht nicht unter einem fremdartigen Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und wisst ihr, wie Paulus diesen Abschnitt endet? Darum geht aus ihrer Mitte heraus, sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Wenn du ein Kind Gottes bist, achte darauf, mit wem du dich verbindest. Der Glaube ist maßgeblich. Es sollte die höchste Priorität haben. Bedenke mal deine Kriterien bei der Brautschau oder bei der Wahl eines Ehemannes. Was sind deine Kriterien? Was sind die Maßstäbe? Hast du so eine Liste? Also er muss gut aussehen, er muss einen guten Job haben, er muss so und solche Manieren haben und so weiter. Das erste Kriterium muss sein, gehört er dem Herrn? Ist es ein Kind Gottes? Ist er ein Sohn Gottes? Ist sie eine Tochter Gottes? Wenn das bei dir in deiner Liste nicht an oberster Stelle steht, dann stimmt etwas nicht in deinem eigenen Glaubensleben. Dann hast du nicht verstanden, wie wichtig der Glaube ist und wie sehr Gott dich ermahnt, damit nicht fahrlässig umzugehen. Ja, Paulus erklärt alle nationalen Grenzen durch das Evangelium für aufgehoben. Ja, es geht nicht mehr wie im Alten Testament, dass wir nur innerhalb eines Volkes heiraten dürfen. Es ist alles aufgehoben. Die Trennwand ist niedergerissen in Christus. Aber diese Unterscheidung bleibt im Ganzen, im Alten wie im Neuen Bund, im Herrn oder fern vom Herrn. Diese Unterscheidung gibt es seit 1. Mose 3, Vers 15. Samen der Schlange und Samen des Glaubens. Nun trainiere deine Sinne. Achte darauf, wie kann ich das unterscheiden? Was sind Merkmale, was sind Kriterien dafür, dass ich jemanden finde, der im Glauben ist? Und es wäre so viel einfacher, wenn alle Christen irgendwie so ein großes C auf der Stirn hätten oder sowas, aber so ist es nicht. Wir müssen lernen zu erkennen, ist jemand eine Tochter Gottes oder eine Tochter des Teufels? Ist jemand gläubig oder nicht gläubig? Achte auf die Rede. Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon geht auch der Mund über. Worüber redet eine Frau oder ein Mann? Was beschäftigt ihn? Oder was für einen Ruf hat eine Frau oder ein Mann? Und beides, was für einen Ruf hat er in der Welt? Und was für einen Ruf hat derjenige in der Gemeinde? Geht er in eine Gemeinde? Geht sie in eine Gemeinde? Dient sie in einer Gemeinde? Mit welchen Freunden umgibt sie sich? Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, sagt Paulus. Bete für die Bewahrung deines Herzens. Bete darum, wenn du noch nicht verheiratet bist, bete darum, Herr, hilf mir, dass mein Herz nicht vorschnell meinen Augen folgt und sich an etwas bindet, dass ich mich an jemanden verliebe, die ich nicht lieben sollte. Hilf mir, Herr, bewahre mein Herz, dass ich nicht aufgrund von falschen Kriterien etwas aussuche, was mir schadet. Aber mache mein Herz weich dafür, was kostbar ist. Schenk mir eine Sicht deiner Kinder. Suche nach Gottesfürchtigen und nach passenden Partnern und bitte den Herrn um seine Leitung. Der alte Kirchenvater Chrysostomus, er sagt, wenn du auf der Suche nach einer Frau bist, fliehe zu Gott, denn er schämt sich nicht, dein Brautführer zu sein. Schönes Bild, finde ich. Und wenn du ängstlich damit beschäftigt bist, einen Ehemann zu suchen, hier geht es nun um die Frau, bete zu Gott und sage, Herr, schenke mir, wie du willst, und schenke mich, wem du willst. Oder Henry Scudder, auch ein wunderbarer, weiser Puritaner, er sagt, Gott ist der große Stammvater, in dessen Familie alle besonnenen und weisen und tugendhaften und frommen Personen sind, die es zu begehren gilt. Und wenn du eine von diesen haben möchtest, bewirb dich bei ihm an erster Stelle und bitte um seine Gunst, so wirst du eine gute Ehefrau finden. Ja, Töchter Gottes finden wir vom Vater Gottes, von dem Vater Gott selbst. Bei ihn müssen wir bitten. Und Gott ist oft gnädig. Vielleicht bist du selbst verheiratet und merkst, mein Ehepartner gehört nicht dem Herrn an. Oder vielleicht hast du solche in deiner Familie. Nun, Gott hat versprochen, er gibt keine Sintflut noch einmal. Und tatsächlich, Paulus geht damit um und sagt, nein, wir müssen nicht versuchen, jetzt von ihnen loszuwerden. Ja, Petrus gibt uns sogar Hoffnung in solchen Fällen. Kann sogar das Zeugnis des Ehepartners gebraucht werden, dass Gott Gnade gibt und der Ehepartner zum Glauben kommt. Die Bibel ist voll von Barmherzigkeit und Gott kennt deine Situation. Er weiß um deine Tränen, er weiß um dieses Leid, um all diese Schwierigkeiten und Probleme, die damit einhergehen. Er weiß darum. Und vielleicht weißt du besser als jeder hier, warum dieses Thema so ernst zu nehmen ist. Aber hier geht es darum, versuche Gott nicht. Versuche Gott nicht. Er hat dir nicht versprochen, dass wenn du einen Ungläubigen heiratest, der Ungläubige deinem Zeugnis nachgeht und zum Glauben kommt. Die Bibel ist voll davon, von Beispielen, wo Gläubige enorm geschwächt werden, in große Sünden fallen, weil sie dachten, ich bin stark genug. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Bis Noah Kinder geboren wurden, dauerte es viel, viel länger als bei all seinen Vorfahren. Bei allen war es so zwischen 65 Jahren und 190 Jahren. Ihr wisst, die wurden alle sehr alt. Noah wurde erst mit 500 Jahren Vater zum ersten Mal. Und ich glaube, das ist ein Hinweis. Ist es nicht möglich, dass er der einzige Gerechte war in seiner Generation, wie die Bibel es beschreibt, eben weil er erstens auf sein eigenes geistliches Leben bedacht war, sich reinzuhalten, aber auch zweitens sich Zeit genommen hat, um eine Frau zu suchen, die im Glauben ist? Er hat sich Zeit genommen. Er war geduldig. Er sah nicht einfach der Erstbesten hinterher, der Schönsten, der er nachlief. Nun, vielleicht spielen auch andere Gründe noch mit hinein, aber ich denke, es ist durchaus ein Hinweis. Er war 500 Jahre alt, als er seine Söhne zeugte. Nun, es geht aber auch nicht nur um Familie, es geht auch ganz persönlich. Binde dein Herz nicht an die Welt. Das Thema Ehe ist natürlich nicht das einzige Feld, in welchem wir als Christen falsche Bündnisse eingehen können. Alles, was unser Herz fesselt und bindet, das kann zur Gefahr werden und von Gott abbringen. Was prägt unser Verständnis von einem guten Leben? Ist es das Wort Gottes? Oder ist es die Werbung im Fernsehen? Siehst du auf die Gottlosen und denkst, das ist gut, das ist schön, so will ich leben? Denk mal dran, worauf siehst du, was bewertest du als gut, was nimmst du? Was sehen wir an? Was betrachten wir? Es gibt diesen wunderbaren Psalm 73, wo es genau darum geht. Er sieht erstmal auf die Gottlosen und sein Herz wird völlig in Trübsal gezogen, weil er denkt, die haben es alle gut und ich habe es so schlecht. Aber dann, als er ins Heiligtum geht, als er Gott betrachtet, ändert sich plötzlich alles. Worauf siehst du? Was prägt deine Beurteilung? Was erachtest du als gut und als schön? Sowohl bei möglichen Ehepartnern, was ist schön in den Augen Gottes, aber auch in deinem Leben, was ist gut? Was ist nützlich? Was lohnt sich, in meinem Leben aufzunehmen? Wonach sollte ich streben in diesem Leben? Reichtum? Vergänglich. Ansehen? Noch viel vergänglicher. Schönheit? Noch viel vergänglicher. Worauf achte ich? Wonach strebe ich? Was prägt unser Verständnis von einem sinnvollen Leben? Die Beziehung zu Gott oder das politische Programm der lautesten Partei? Wie fühlen wir uns als gute Menschen? Durch Mülltrennung oder durch einen Wandel mit Gott? Wo sind die Prioritäten in unserem Leben? Gib Acht auf deine Seele. Was füllt unser Denken? Was ist unserem Herzen am nächsten? Woran bindet sich unser Herz? Matthias Claudius, er schreibt, eigentlich sollte Schönheit unschuldig sein und Unschuld schön sein. Aber in der Welt sind es verschiedene Dinge. Ich finde es einen wunderbaren Satz. Ihr Lieben, was ist uns wichtiger, die Schönheit der Seele oder die Schönheit des Augenblicks? Und worin investieren wir mehr? Wir sind in dieser Welt, aber wir stehen in Verantwortung, alles geistlich zu beurteilen und unser Herz nicht an das zu binden, was uns von Gott abzieht, sondern eben danach zu streben, was Gott gefällt und was uns als Kinder Gottes umso mehr offenbart, dass wir Gott, seinem Sohn, ähnlicher werden. Und das gilt auch für die Gemeinde. Bewahre den reinen Glauben. Eine Gemeinde soll eine Gemeinschaft der Heiligen sein. Söhne Gottes, Kinder Gottes. Und es ist oft sehr verführerisch, das Kriterium Glauben einfach fallen zu lassen. Denn es sieht doch viel besser aus, wenn die Stuhlreihen voll sind und nicht so kümmerlich einzeln besetzt. Und wenn die Gemeinde größeren Einfluss in dem politischen Umfeld hat, mehr zu sagen hat, man irgendwie was bewegen kann, Projekte und in allen Bereichen gibt. Aber dafür brauchen wir halt ein paar Personen, die vielleicht Gott nicht kennen, aber doch nützlich sein können in der Gemeinde. Und wenn alle mitmachen können, macht es doch irgendwie auch mehr Spaß. Und plötzlich gibt es keinen Unterschied mehr zwischen einer Gemeinde, einer Gemeinschaft, die nach dem Namen Gottes genannt ist, und einem sozialen Verein, irgendeinem politischen Verein. Taufe für Gläubige, Abendmahl für Gläubige, Gemeindegliedschaft für Gläubige, Mitsprache für Gläubige, Dienst in der Gemeinde für Gläubige. Das ist keine Diskriminierung. Es geht um geistliche Unterscheidung, die in unserer Zeit so sehr fehlt. Keine falsche Vermischung. Und es ist nicht leicht, immer das zu beurteilen. Und wir alle machen darin auch Fehler. Aber es sollte uns nicht davon abbringen, zu sagen, das müssten wir betonen. Wir wollen als Gemeinde zusammenstehen, als Kinder Gottes. Und den Glauben als kostbarstes Gut hochhalten, das ist das, was uns mit Gott verbindet und was uns als Gemeinde überhaupt Sinn gibt. Verbindung mit Gott. Alles andere ist zweitrangig. Nun, es kommt der Tag, da wird Christus wiederkommen und die Schafe von den Böcken scheiden, heißt es in Matthäus 25. Wohl denen, die in diesem Leben wissen, dass sie Kinder Gottes sind und ihn über alles andere lieben und verehren und ihm vertrauen als den Vater. Dazu helfe uns Gott. Amen.